Ich beginne die Predigt heute mit einer kleinen Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit ein König, als noch andere Sitten und Gebräuche herrschten, der wollte seinem Land, in dem er herrschte, neues Leben einhauchen. Und er hatte sich überlegt, dass er gerne eine Stadt einnehmen möchte, die er dann auch zu seiner neuen Hauptstadt erklären wird, damit eine Stadt, in der noch nie zuvor einer seiner Untertanen gelebt hat. Damit keiner von seinen Untertanen jemals auf die Idee kommen könnte, einen Stolz zu entwickeln, wenn sie sagen, unsere Stadt wurde vom König ausgewählt, Hauptstadt zu sein, oder sich niemand zurückgesetzt fühlt, weil seine Stadt nicht ausgewählt wurde. Und die Stadt, die der König sich ausgesucht hat, die noch nicht in seinem Reich war und die er einnehmen wollte, die befand sich auf einem schroffen Berg, auf einer Felsspitze, vielleicht gar nicht so unähnlich wie das Bild, das wir vorhin bei den Geburtstagsglückwünschen gesehen haben. Eine Stadt, die sehr schwer war einzunehmen in der damaligen Zeit. Vielleicht war es auch ein weiterer Grund, warum der König genau diese Stadt gerne haben wollte für sich. Als er nun mit seinem Heer sich in Richtung dieser Stadt bewegt hat, sahen die Einwohner dieser Stadt den König aufkommen und lachten schon vom Weiten über ihn, denn sie wussten, es wäre ein leichtes in ihrer Position, diesen Angriff abzuwehren. Und sie sandten ihm eine Botschaft, wie es damals auch üblich war, und verhöhnten ihn und haben gesagt, weißt du was, unsere normalen Wachen, die haben heute Dienst frei, wir haben Blinde auf die Wachposten gesetzt und für die interne Kommunikation haben wir Lahme eingesetzt. Das reicht vollkommen aus. Die sind genug für diese Aufgabe. Mehr brauchen wir nicht. Aber der König wusste, egal wie gut eine Stadt auf dem Berg befestigt ist, eines bräuchte jede Stadt, und zwar immer, nämlich frisches Wasser. Und er hatte herausgefunden, von welchem Ort die Stadt ihre Wasserquellen hatte und das Wasser heraufpumpte zu sich. Und er wusste, das ist mein Weg in die Stadt. Also befahl er seinen Männern, geht durch die Wasserschächte in die Stadt hinein und derjenige von euch, der es schafft, die Stadt einzunehmen, der Anführer, der soll später mal mein General sein. Genau das taten die Soldaten. Sie kamen über die Wasserschächte in die Stadt und konnten sie einnehmen. Und tatsächlich, es wurde die neue Hauptstadt im Königreich dieses Königs. Aber der König vergaß trotz des Sieges auch nicht den Hohn der Bewohner in Bezug auf die Blinden und mit den Lahmen. Und daher machte er es zum Gesetz, dass Blinde und Lahme in der Stadt nicht willkommen waren. Es sollte für viele Generationen, wenn sie sich an diese Geschichte zurückerinnern, eine Erinnerung sein, dass er verspottet wurde von seinen Feinden und dem wollte er keinen Raum geben. Deswegen waren Blinde und Lahme nicht erlaubt. Natürlich habt ihr wahrscheinlich schon erkannt, um welchen König es sich handelt. Für die ein oder zwei unter uns, die es vielleicht gerade nicht parat haben, die Erinnerung, es geht um König David. Das ist eine Geschichte, die wir in der Bibel finden. Und es ist die Geschichte, wie er damals die Stadt Jerusalem für sich eingenommen hat. Wer das nachlesen möchte, im zweiten Buch Samuel, Kapitel 5, die Verse 6 bis 10 oder auch in der ersten Chronik 11, die Verse 4 bis 6, kann man diese Geschichte nachlesen. Die Frage ist jetzt vielleicht noch viel mehr wichtiger, warum erzähle ich euch das? Nun, weil es wichtig ist, das im Hinterkopf zu haben, wenn wir nun hören, was uns Matthäus zu sagen hat, als König Jesus 1000 Jahre später nach Jerusalem in den Tempel kam. Und dazu lese ich uns aus Matthäus 21, die Verse 12 bis 14. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er sagte zu ihnen, in den Heiligen Schriften steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Da kamen im Tempel Blinde und gelähmte Menschen zu Jesus und er heilte sie. Jesus macht hier an dieser Stelle mit der Tempeltradition das, was er mit den Tischen der Geldwechsler und Taubenverkäufer getan hat. Er schmeißt sie einfach um, stellt alles auf den Kopf und wirft es über den Haufen. Wenn wir diese Geschichte von König David 1000 Jahre vorher im Hinterkopf haben, dann bekommt dieser Vers 14, der letzte Vers, den ich vorgelesen habe, eine ganz besondere Pointe. Die Blinden und die Lahmen kamen zu Jesus in den Tempel und er heilte sie. Die Menschen, die man lange Zeit außen vor gelassen hatte, waren nun willkommen. Die Menschen, die verachtet waren, werden jetzt nun geheilt. Das, was Jesus hier tut, hat eine so große, wichtige Bedeutung, denn das, was hier beispielhaft passiert, fasst das zusammen, für das Jesus während seines gesamten Wirkens steht und was ihm wichtig war. All diese sinnstiftenden Geschichten, die die Identität des Volkes Israel geprägt haben. Das, was in der Kultur so verankert ist, bei jedem Passafest wird gefragt, warum machen wir das? Weil wir uns daran erinnern, wie Gott uns gerettet hat aus Ägypten. Das Erzählen von Geschichten ist so tief verankert in dieser Kultur und prägt die Identität der Menschen. Die Geschichte von König David zu wissen, dass Blinde und Lahme ausgestoßen sind, weil er damit diese Stadt eingenommen hat, trotz dieser Ankündigung, ist für die viele Israeliten eine so wichtige Ankerstelle, um zu ihrer eigenen Kultur etwas zu fassen. Und all die daraus wachsenden Traditionen und Bräuche, die die Israeliten über die Jahrhunderte entwickelt haben, das gibt Stabilität und das gibt Identität. Und sie können auch gleichzeitig so kontraproduktiv sein. Sie können schädlich sein, sie können störend sein, wenn sie einfach nur weitergeführt werden, ohne dass sie jemals mit der gegenwärtigen Situation abgeglichen werden. Wenn es nur noch heißt, ja, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir es. Und keiner mehr genau weiß, warum oder den Sinn dahinter noch ergreift. Und genau diesen Missstand hat Jesus in seinem Wirken, in seinen Predigten, in seinen Taten immer und immer wieder den Menschen versucht deutlich zu machen. Ihr befolgt Gebote, ohne zu verstehen, was dahinter steckt. Eure Pharisäer sagen, ja, unsere Vorväter haben gesagt, am Schabbat dürfen wir nicht reisen. Man darf nur so und so viel Meter sich von seinem Grundstück entfernen. Was können wir machen? Wir nehmen einen Sack voll Erde unseres Grundstückes, packen es auf einen Esel, setzen uns auf diesen Sack und siehe da, wir befinden uns immer noch auf der Erde unseres Grundstücks und können jetzt auch sehr viel weiter reisen als die vorgegebenen Meter. Das Gesetz ist nicht gebrochen und trotzdem haben wir Freiheit da. Das ist doch nicht der Sinn und das ist nur ein Beispiel. Jesus sagt, ihr seid so penetrant darauf fixiert, eure Gebote zu erfüllen, um der Gebote willen, und ihr vergesst, was der Sinn dahinter ist, dass man am Schabbat ruht und deswegen nicht reisen soll. Und ihr haltet an diesen Traditionen fest, auch wenn sich die Umstände schon lange geändert haben und der Grund, warum sie gestiftet wurden, diese Sitten und Bräuche eingeführt wurden, der ist vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Das ist gar nicht mehr da und trotzdem haltet ihr daran fest. Ihr haltet selbst dann daran fest, wenn das, was von Gott eigentlich gewollt ist, durch das Alter, an dem ihr festhält, eigentlich im Widerspruch steht und es überhaupt nicht dienlich ist. Ja, David hatte einen sehr guten Grund, die Lahmen und Blinden aus dieser Stadt zu verbannen. Und es hilft, der Identität willen, daran sich zu erinnern und sich vor Augen zu halten, was Gott damals geschaffen hat, wie Hochmut und Stolz nicht gesiegt haben. Und gleichzeitig vergesst ihr aber dann auch noch zu schauen, was Gott heute möchte, nämlich die Kranken heilen, die Verlorenen finden und wieder zu ihm bringen. Das ist es, was er möchte. Was Jesus hier tut in dem Tempel, ist, dass er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten gegen das protestiert, was andere gegen Gottes Willen, aber auch gleichzeitig in seinem Namen tun. Und das unterstreicht er eben mit dieser eindrucksvollen Aktion, indem er Tische von Händlern und Geldwechslern umstößt. Und es gibt zwei verschiedene Interpretationen, warum er genau das tut. Und ich finde, beide sind beachtenswert und möchte sie kurz nennen. Gar nicht mit der Wertung, das ist richtig, das ist falsch, sondern beide Theorien stehen im Raum und haben ihren Wert. Die erste Interpretation, warum Jesus das macht, ist eine, die recht bekannt ist und verbreitet ist. Jesus wendet sich gegen den Ausschluss der armen Menschen in dem Tempel Gottes. Denn wenn es steht, er hat die Taubenhändlertische umgestoßen, dann ist das mit dem Hintergrund, dass arme Menschen im dritten Buch Mose, Kapitel 5, gesagt bekommen haben, wer Gott ein Opfer zur Vergebung seiner Sünden bringen möchte, soll eine Schaf oder eine Ziege nehmen. Wer sich kein Schaf oder keine Ziege leisten kann, der soll eben Tauben nehmen. Die sind günstiger und dann können das auch Arme machen. Und hier wurde nun mit hohen Preisen für die Tauben die Armen, die sich gerade das nicht leisten können, auch nochmal extra geschröpft. Im Haus Gottes. Die armen Menschen, die in der Gesellschaft sowieso schon ausgebeutet werden, erleben im Haus Gottes genau dasselbe. Die Schere geht noch weiter auseinander. Auf dem Rücken der Armen bereichern sich andere und das im Namen Gottes. Es macht es für die Bedürftigen, die eigentlich Gott suchen wollen, noch schwerer und unmöglicher, in seine Nähe zu kommen. Und indem Jesus diese Räuberhöhle, wie er es sagt, reinigt und dann die Blinden und die Lahmen heilt, wird zumindest für einen kurzen Moment der Tempel wieder zu einem Ort der barmherzigen Zuwendung, was er eigentlich sein sollte. Die zweite Interpretation, warum Jesus die Tische und Bänke umschmeißt, ist relativ unbekannt, aber ich finde auch sehr interessant. Denn Jesus protestiert dieser Theorie nach gar nicht mal gegen die Händler, denn die müssen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und die Menschen mussten damals auch in der Lage sein, Gott ein reines, unversehrtes Opfertier zu bringen. Und wenn sich jemand in Galiläa auf den weiten Weg nach Jerusalem macht, um ein Opfer zu bringen, im Tempel, dem einzigen Ort, wo das geht, und von zu Hause schon ein Opfertier mitnimmt, dann ist die Chance in der damaligen Zeit, dass es auf dem Weg zum Tempel stirbt oder zumindest nicht mehr unversehrt ankommt, relativ groß. Das heißt, es ist nicht aus der Sicht verboten oder schlimm, verwerflich, im Tempel sich erst dort vor Ort ein Tier zu kaufen und es dann zu opfern. Aber wenn Jesus sagt, ihr habt aus meinem Haus eine Räuberhöhle gemacht, dann protestiert er gegen etwas anderes. Räuber sind nicht dasselbe wie Diebe. Es geht nicht darum, dass Menschen etwas weggenommen wird, was ihnen gehört. Diebe entnehmen die Gegenstände anderer meist ohne Gewalt. Räuber nutzen die Gewalt, töten vielleicht sogar, um an das zu kommen, was sie wollen. Sie sind gewalttätig, überfallen andere, töten sie. Und Gewalt, um an das Ziel zu kommen, das waren damals auch Menschen im eigenen Volk der Israeliten, die sich das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und den Triumph Israels so sehr gewünscht haben, dass sie bereit waren, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Revolutionäre, Revoluzer, Aufständische, die die römischen Besatzer mit Gewalt vertreiben wollten. Es waren die sogenannten Zeloten, Radikale, manche würden sagen Terroristen. Diese Bewegung war zur Zeit Jesu schon so stark gegen die römischen Besatzer, dass der Tempel, das Haus Gottes, für sie schon ein Symbol dafür geworden war, für diese große Revolution, die das Reich Gottes eben auch mit Gewalt herbringen sollte gegen die römischen Besatzer. Der Messias ist ein militärischer Held, so wie damals David oder die anderen großen Richter, die als Gottesgesandte kommen und dieses irdische Reich Gottes aufrichten werden. Darauf warteten sie, darauf arbeiteten sie hin. Da waren sie bereit, aktiv zu werden, zu töten. Und es steht gegen alles, was Jesus gesagt hat, gegen seine Bergpredigt und seine Taten. Also was passiert, wenn er jetzt die Tische umstößt? Er unterbricht das ganze Opfersystem. Es ist nicht mehr möglich, etwas zu opfern. Und dadurch, dass die Menschen auch nur für einen kurzen Moment nicht mehr in der Lage wären, das zu tun, was sie eigentlich im Tempel tun sollten, wird der Existenzgrund des Tempels in diesem Moment in Frage gestellt. Das rüttelt die Menschen auf. Das bringt sie dazu, zu überlegen, wozu sie eigentlich im Tempel sind, wozu der Tempel eigentlich da ist. Was ist sein eigentlicher Zweck? Jetzt komme ich zu uns, denn ich finde, das ist eine Frage, die wir uns heute auch stellen sollten. Wir haben uns heute schon gehört, in 14 Tagen am 27.03. haben wir nicht nur Gemeindestunde, sondern genau an diesem Tag feiern wir auch das 40-jährige Bestehen dieses Gemeindegebäudes. Und wir haben einige Zeitzeugen hier unter uns, die damals bei der Eröffnung dabei waren. Für alle, die nicht dabei waren, habe ich auch noch ein, zwei Fotos vorbereitet, die wir gleich hier sehen können. Fotos von dem Eröffnungswochenende, wo drei Gottesdienste mit immer 500 Leuten gefeiert wurden. Ja, die wussten noch nichts von Corona damals. Und in einem dieser Gottesdienste hat der ehemalige Generalsekretär des Baptistischen Weltbundes, Gerhard Claas, gepredigt. Und wisst ihr, über welchen Bibeltext er damals gesprochen hat? Über Matthäus 21, die Verse 12 bis 16, die Tempelreinigung Jesu. Da, 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 Überraschung. Und er mahnte die Gemeinde damals, sich in diesem neuen Haus, ich zitiere, nicht der Selbstzufriedenheit zu erfreuen und mit eigener frommen Geschäftigkeit zu bemächtigen, sodass etwa die Blinden und die Lahmen, mit denen sich Jesus identifiziert und denen er begegnet, denen er begegnen möchte, draußen gelassen werden. Das hat er damals schon gesagt, vor 40 Jahren. Kann man einfach so stehen lassen und auf sich wirken lassen. Ich frage mich, ob und was Jesus tun würde, wenn er heute in unsere Gemeinde kommen würde. Würde er die Notwendigkeit sehen, unseren Betrieb einmal zu stören, den wir hier haben? Würde er den Stecker von der Fritzbox vom Router ziehen, damit die Zoom-Teilnehmer auf einmal keinen Gottesdienst miterleben können und aufgerüttelt werden? Würde er die Saiten des Flügels oder der Gitarre verstimmen, drauf einschlagen, damit wir unsere Lieder erstmal nicht singen können? Würde er diese schönen neuen Stühle hier einfach alle umschmeißen? Ja, ich weiß, ich war treibende Kraft damit, hinter diese Stühle zu besorgen und ich stelle mich damit auch selbst in Frage. Wie sehr dienen wir als Gemeinde dem Zweck, der Gott vor Augen steht, was er möchte? An welcher Stelle haben wir uns in eine Richtung entwickelt, die die Menschen nicht näher zu Gott, sondern vielleicht sogar weiter von ihm wegsteht, die vielleicht der Botschaft Gottes in manchen Punkten sogar widerspricht? Ich sehe mich und ich sehe uns herausgefordert, diesen Fragen einmal nachzugehen. Besonders in diesen jetzigen Tagen, in denen wir leben. In unserem Land und ganz besonders in unserer Stadt, in unserer Hauptstadt, kommen momentan jeden Tag so viele Flüchtlinge an, Frauen und Kinder meistens. Und es stellt sich die Frage, was können wir da tun? Als Einzelne oder als Gemeinde? Und was für Gegenargumente melden sich denn da bei uns in unseren Köpfen, wenn wir diese Anfrage von außen haben, wenn diese Frage im Raum steht, wie können wir diesen Menschen ganz praktisch helfen oder sie aufnehmen? Was ist von diesen Anfragen wirklich berechtigt? Und was ist, wenn wir mal ehrlich sind, wirklich Bequemlichkeit oder Scheu, Sorge, die Kontrolle nicht voll über die Situation mehr behalten zu können und nicht zu wissen, was passiert? Die Tatsache, dass draußen in unserem Haus ein Kreuz hängt, macht dieses Haus nicht zu einem Gotteshaus. Genauso wenig, wie es der Tempel früher war für Jesus. An dem Verhalten der Menschen, die in diesem Haus sind und wirken und leben, kann man erkennen, ob Gott hier gegenwärtig ist. Es gibt viele nackte, kranke, hungrige, durstige, eingesperrte Menschen in unserem Umfeld und in diesen Tagen besonders mehr, viel mehr. Sind wir diejenigen, die sie kleiden, heilen, nähren, tränken oder sie besuchen? Oder bleiben wir bei einem, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie gemacht, fangen wir gar nicht erst mit an? Das Haus Gottes ist ein Ort, an dem die barmherzige Zuwendung Gottes zu erfahren ist. Das habe ich von Jesus gelernt. Amen. Wir hören auf ein Instrumentalstück und lassen dabei die Worte noch einmal nachklingen.